Ja, habt ihr nicht auch den Eindruck, dass das eine ganz merkwürdige Zeit ist? Gar keine Zeiger dran. Und wir haben manchmal den Eindruck, dass auch diese Zeit völlig ausgehängt ist. Ganz anders, ganz fremd, ganz merkwürdig. Was wird das werden? Welche Richtung wird das gehen? Eine verrückte, eine ausgehängte Zeit. Nichts ist mehr normal, nichts läuft mehr normal ab, alles ist ganz anders. Knapp 2,5 Jahre, 1,5 Jahre Corona und kein Ende in Sicht. Eigentlich so wie diese Uhr, gar kein Zeiger dran. Man weiß nicht, ist es jetzt 5 vor 12, ist es 5 nach 12? Wie viel Zeit ist da denn noch? Muss das denn noch sein? Und doch, wir leben in dieser Zeit, wir sind zu Hause in dieser Zeit und müssen uns darin einrichten, müssen damit klarkommen, müssen damit fertig werden, müssen versuchen, damit umzugehen, in die richtige Art und Weise uns einzufügen. Wie macht man das eigentlich? Es ist der Eindruck, dass uns diese Zeit aus den Händen gleitet, dass das alles auseinandergeht. Hoffentlich bleiben wir als Gemeinde zusammen, hoffentlich bleiben wir als Gesellschaft zusammen, hoffentlich bleiben wir als Land, als Europa, als wie auch immer zusammen. Es sind so viele Kräfte, die an uns ziehen, an uns persönlich und an jeder Art von Gemeinschaft, die wir haben. Was wird das werden? Eine ausgehängte Zeit. Nichts ist mehr normal. Sie gleitet uns aus den Händen. Wir feiern am heutigen Tag, am Nachmittag, zum ersten Mal eine hybride Jahresgemeindeversammlung. Also das heißt, mit verschiedenen Medien auf verschiedenen Ebenen, hier im Gottesdienstraum, vielleicht unten im Kleinsaal, dann online zu Hause, in verschiedenen Medien mit dieser und jeder Form der Abstimmung. Hier können wir mit Hände hoch abstimmen und im Chatroom können wir unsere Stimme auch abgeben, aber ganz anders. Zum ersten Mal so eine hybride Geschichte. Hoffentlich funktioniert das. Hoffentlich geht das nicht schief. Hoffentlich ist das rechtlich so in Ordnung. Ja, es ist wohl rechtlich in Ordnung, aber wer kennt sich denn überhaupt damit aus? Wo muss ich denn da hinklicken, wenn ich mich da einklicke? Hast du die richtigen Zugangsdaten? Weißt du, welcher Chatroom? Ist es nicht der vom Kirchencafé, sondern von der Jahresgemeindeversammlung? Es ist alles sehr ausgehängt, sehr anders, sehr fremd. Wie kommen wir damit zurecht? Und dann reden Menschen noch von der Weltverschwörung. Und das gibt uns dann manchmal so den Rest Weltverschwörung von diesem oder von jenem. Sollte das dann wirklich richtig sein? Aber Angela Merkel und Bill Gates, was soll das denn? Verunsicherung, das, was diese Zeit ausmacht, auch wenn sie gerade, wenn sie so ausgehängt ist, ist, dass wir verunsichert sind, dass wir gar nicht mehr wissen, wie gehe ich damit um? Was ist denn jetzt richtig? Was ist denn jetzt oben und unten? Und wie hängt man jetzt dieses Zifferblatt wieder richtig ein? So herum, wo ist denn 12? Wir kommen damit kaum zurecht. Angst, Unsicherheit scheint zu herrschen. Diese Zeit ist ausgehängt. Es fühlt sich so nicht mehr richtig an. Und obwohl alles noch genauso ist, wir sind nicht im Krieg und wir sind nicht in der Hungersnot, haben wir doch Misstrauen gegen uns selber, gegen andere. Existenzängste. Wut auf Leute, die dann noch damit Geld verdienen. 600.000 Leute für den Tipp, wo man Masken herkriegt. Was ist das für eine Zeit? Und man hat nicht die Möglichkeit einzugreifen und zu sagen, so geht das aber nicht. Du kannst doch nicht noch mit der Not von Menschen so viel Geld verdienen. Vielleicht 1.000 Euro, okay, aber 600.000 Euro. Wo kommen wir denn dahin? Wo sind wir denn? Eine ausgehängte Zeit. Menschen, die sich an der Not anderer noch die Taschen vollstopfen, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Zeit ist ausgehängt. Und dann das neue Schimpfwort, Freikirchen. Wer mal im Internet sich anguckt, Freikirchen sind die neuen Hotspots. Gehörst du auch zu einer Freikirche? Ja, gefährlich. Sie werden geschlossen, polizeimäßig, weil die Leute gegen die Regeln verstoßen, andere infizieren. Gottesdienste werden von der Polizei geschlossen. In Essen, Frankfurt, in Herford, in Detmold, in Lage. Freikirchen ist das neue Schimpfwort. Gehörst du etwa auch dazu? Jetzt klagen 16 Freikirchen gegen die Testpflicht. Das ist irritierend. Sind wir dann wirklich alle ausgehängt? Alle nicht mehr normal? Vielleicht ist es den ersten Christen ähnlich gegangen, dass sie sich in einer völlig anderen Situation vorfanden, als es vorher der Fall war. Sicherlich ein bisschen anders, damals die beginnende Verfolgung, aber plötzlich ist man im Rampenlicht und plötzlich wird die Öffentlichkeit auf einen aufmerksam und beginnt, komische Fragen zu stellen. Damals ging es in Richtung Verfolgung, Leben und Tod, heute vielleicht nicht. Aber es ist irritierend. Die Frage, die wir haben, ist vielleicht ähnlich dem, was die Christen damals erlebt haben. Hat Gott eigentlich all das noch in seiner Hand? Oder ist ihm diese Zeit auch zerbrochen und aus den Händen geglitten? Hat Gott das eigentlich noch in der Hand und weiß er, wie er das wieder zusammensetzen soll? Darf das eigentlich alles so geschehen? Und warum darf das eigentlich alles so geschehen? Es sterben Menschen, es sterben liebe Menschen, auch aus unserer Gemeinde. Und wer ist Jesus eigentlich, wenn wir doch so viel Not haben, so viele Sorgen, so viele Ängste? Wer ist er eigentlich, dass er zuschaut? Oder schaut er gar nicht zu? Fragen. Und während wir hier sitzen und vielleicht zu Hause auch an den Bildschirmen den Gottesdienst anschauen, sterben Menschen. Die Nachrichten aus Indien sind irritierend, schlimm. 400.000 Menschen auf einen Tag infiziert. Wie kann sich das noch steigern? Das ist doch schon unmöglich. Wie gehen wir damit um? Kündet sich denn so das Ende der Zeit an? Ist das das Ende der Zeit? Wir sind bei den Ich-Bin-Worten Jesu, sind in einer Predigtreihe. Es geht darum, wer Jesus ist. Wer ist er eigentlich, wenn er zuschaut? Jesus hat viel gesagt von dem, was er ist und wer er ist. Ich-Bin-Worte Jesu. Am letzten Sonntag, ich bin der gute Hirte. Ich bin der Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Und wir haben das ausprobiert. Ich habe nicht alle Stimmen erkannt. Offensichtlich niemand. Die eine oder die andere. Mancher hat die Stimme von seinem Hirten gehört, ich habe sie selber auch nicht erkannt. Das ist schon merkwürdig. Die Schafe hören meine Stimme. Ich bin der gute Hirte. Heute geht es um ein Ich-Bin-Wort Jesu aus der Offenbarung. Normal ist ja, dass die Ich-Bin-Worte in dem Johannesevangelium vorkommen. Aber es gibt in der Offenbarung Kapitel 1 auch Ich-Bin-Worte Jesu, also geht es heute darum. Ich bin das Alpha und das Omega, Vers 8, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allherrscher. Ich bin das Alpha und das Omega. Im griechischen Alphabet, wer das weiß, Alpha, A ist der erste Buchstabe und im Griechischen gibt es zwei O's, einmal das Omikron und einmal das Omega, also ein letzter Buchstabe, das O, das lange O. Ich bin Anfang und Ende, das soll das deutlich machen. Ich bin Anfang und Ende. Fürchte dich nicht, ich bin es, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit. Und ich halte die Schlüssel des Todes und der Unterwelt in meiner Hand. Also wenn sich das Ende der Zeit ankündigen sollte, jetzt mit dem, was wir haben, dann sagt Jesus, ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin das Ende. Also wenn das Ende kommt, kommt Jesus. Er ist das Ende, er hält alles in seiner Hand, er wird kommen. Der da ist und der da war und der da kommt, das heißt, er hält Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in seiner Hand. Also die schwierige Gegenwart, die uns aus den Händen zu gleiten scheint, die gute alte Zeit, die Vergangenheit und die hoffentlich bessere Zukunft. Er hält das alles in seiner Hand. Er ist derjenige, der die Macht hat und das in seiner Hand hält, der Allherrscher. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Ein schönes Kinderlied. Und wahrscheinlich brauchen wir auch als Erwachsene das, dass wir wissen, dass er das tatsächlich in seiner Hand hält. Dass seine Hand groß genug ist, diese Dinge zu halten und dann auch wieder sinnvoll zusammenzusetzen, sodass die Uhr tickt. Es fehlt ja auch der Perpentikel dran und alles Mögliche fehlt da dran. Er weiß, wie das zusammenzusetzen ist. Leg nochmal die beiden Bibeltexte drauf. Interessant ist, dass im ersten so ähnlich beide sind, redet Gott der Herr. Gott der Herr redet, ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr. Gott der Schöpfer, Gott der Vater. Obwohl hier gar nicht steht, dass es Gott der Vater, Gott der Schöpfer ist, sondern Gott der Herr redet hier. Und sehr ähnlich in Vers 18, 10 Verse danach wird deutlich, dass Jesus redet. Ich war tot, doch siehe, ich bin lebendig. So würde man nie von dem Schöpfer reden. Ich war tot. Und interessanterweise, dass beides inhaltlich sehr, sehr ähnlich ist. Sind das jetzt zwei oder ist das einer? Gott, der Herr redet, ich bin das Alpha und das Omega, und Jesus selber redet, ich bin der Anfang und das Ende. Beides gehört zusammen, beides ist sehr ähnlich, beide sind eins. Und das wird in diesen beiden Bibelstellen deutlich. Aber am Anfang muss man einfach ein Stückchen beobachten, dass Gott der Herr redet, der Schöpfer, der Vater. Und im zweiten Vers, Vers 18, ist es eindeutig Jesus, der tot war und lebendig ist, lebendig geworden ist. Und er hält nicht nur Leben und Tod in seiner Hand, sondern hier wird auch deutlich, dass er Tod und Unterwelt in seiner Hand hält. Das heißt, auch all die Finsternismächte, er ist der Herr darüber und hält sie gefangen. Und nichts kann ohne seine Hand, raus oder rein, handeln oder nicht handeln. Und das steht am Anfang der Offenbarung, Kapitel 1, und dann geht es ja noch viele Kapitel, 21, 22 Kapitel weiter. Und man kann dann nachlesen, wie die einzelnen Mächte handeln dürfen. Aber hier wird deutlich, er hält das in seiner Hand. Die Unterwelt darf nicht einfach so. Und das sollte man wissen, gerade auch, wenn man den Eindruck hat, das Ende aller Zeiten sei gekommen. Jesus ist das Ende, weil er auch der Anfang ist. Er ist der Anfang und das Ende und es ruht und ist geborgen in seiner Hand. Und derjenige, der Tod und Unterwelt in seiner Hand hält, sagt, ich fürchte dich nicht. Ich bin nicht gekommen, dir Angst zu machen. Andere Mächte kommen, um Angst zu machen. Aber ich bin nicht gekommen, um Angst zu machen. Oh ja, das ist sehr nett. Ja, wenn man den Mund mal halt aufmacht, dann ist viel Trockenheit. Uns geht es wahrscheinlich so wie Johannes, der Prophet Johannes hier. Selbst vor der Herrlichkeit Gottes, das lesen wir auch gleich, verliert er seine Kraft, er sinkt kraftlos zu Boden. Selbst vor der Herrlichkeit Gottes, die uns Gutes will, die sagt, fürchte dich nicht, sinken wir schon kraftlos zur Erde. Unsere Kräfte sind manchmal sehr, sehr begrenzt. Und das festzustellen in so einer Zeit, in der wir sind, ist schlimm, natürlich, dass man merkt, es gleitet mir alles aus den Händen. Auf der anderen Seite ist das aber auch sehr heilsam zu merken, ich bin nicht derjenige, der alles in seiner Hand hält, in meiner Hand hält, sondern er ist derjenige, der es in seiner Hand hält. Herr, nimm du mich auch in deine Hand. Trag du mich auch. Ich kann es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinge zusammengehören. Und wir kommen uns dieser Zeit so vor, genau so. Und das zuzugeben, vor sich selber auch zuzugeben, das ist nicht schlimm. Das gehört einfach dazu, zu merken, dass wir Menschen sind und Gott ist Gott. Fürchte dich nicht. Interessanterweise wie zu Weihnachten, als die Engel kommen, fürchtet euch nicht, die Hirten, Maria, fürchte dich nicht. Das ist das, was Jesus, was Gott immer wieder sagt, wenn er uns begegnet. Ich komme nicht, um dir Angst zu machen. Andere Mächte, ja, das mag wohl sein, aber ich komme nicht, um dir Angst zu machen. Und doch vor seiner Herrlichkeit geht es uns so wie Johannes, der dann kraftlos in sich zusammensackt, weil die Herrlichkeit Gottes einfach so herrlich ist. So kräftig ist, so mächtig ist. Ich möchte mit euch diese Bibeltexte lesen. Vielleicht kann man auf das eine oder andere schon mal hinschauen, was ich gesagt habe. Und von Jesus Christus, der uns zuverlässig Gottes Wahrheit bezeugt. Er ist als Erster vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden und herrscht über alle Könige dieser Welt. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott seinem Vater dienen. Ihm gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Seht, Jesus Christus wird auf den Wolken kommen. Alle Menschen werden ihn sehen, auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Dann werden alle Völker dieser Erde jammern und klagen. Das wird sicher, ganz sicher geschehen. Amen. Und Gott, der Herr, spricht, ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Ja, er ist immer da von Anfang an und er wird kommen, der Herr, über alles. Ja, so ist das richtig. So kann man das beschreiben. Und es wird deutlich, dass diese Dinge anfangen mit dem, dass Jesus aus dem Himmel kommt und sein Leben gibt, Mensch wird wie wir und dann sein Leben gibt, verlässt seine Herrlichkeit. Und das ist wichtig, das zu wissen. Das ist wichtig, das beschreiben zu können. Johannes beschreibt das alles richtig. Und hier kann er noch ganz fest stehen. Und als er das sieht, was er da beschreibt, geschieht Folgendes. Dann drehte ich mich um, weil ich sehen wollte, wer da zu mir sprach. Da sah ich 7 goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah, hatte ein langes Gewand an und die Brust und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja weiß wie Schnee, seine Augen leuchteten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie glühende Bronze im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Man kann das beschreiben, theologisch richtig, und wissen, wie das geht und warum Jesus gekommen ist und Gott der Herr und der Heilige Geist und all diese Dinge richtig beschreiben. Und wenn man aber vor der Herrlichkeit Gottes steht, fällt man in sich zusammen. Und Johannes stand auf der richtigen Seite, auf der Seite Jesu. Da ist nichts Falsches an ihm, dass er jetzt, weiß ich nicht, im Boden verschwindet oder irgend sowas. Aber das ist durchaus was ganz Unterschiedliches. Man kann das wissen, man kann das richtig beschreiben, anderen erklären, sodass die Leser oder Zuhörer das wissen, wer Jesus ist und dass er gestorben ist und auferstanden und all diese Dinge. Und Johannes sagt das alles richtig. Und wenn man aber weiß, wenn man sieht, was das im Himmel und für den Himmel heißt, dass die Engel dann in den Kapiteln später, Kapitel 4 und 5 und all das, was dann kommt, dass die Engel an vielen Stellen sich nicht trauen, was zu sagen, dass Stille ist im Himmel. Keiner redet mehr, weil keiner sich traut, vor Gott was zu sagen. Und er sagt dann, jetzt komm du und mach du und all diese Dinge, er regelt das. Man kann das alles richtig wissen und beschreiben, wie das richtig ist. Und wenn man es dann sieht, vergehen einem die eigenen Kräfte. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Und er hält diese 7 Sterne, also die Vollmacht der Macht sozusagen in seiner Hand. Diesem Johannes, der das gesehen hat, dem braucht man jetzt nicht mehr zu erklären, dass Gott, dass Jesus alle Macht hat. Er sieht, was das heißt für die Realität des Himmels. Ihm wird nicht gesagt, und jetzt erklär mir das. Und er wird auch nicht aufgefordert, jetzt zu erklären, wie der weiße Reiter und der rote und der schwarze Reiter funktionieren und warum dieses Wesen das tut und so. Er wird nicht aufgefordert, das zu erklären, sondern es wird gesagt, setz dich hin und schreib auf, was du siehst, nicht was du verstehst. Wir wollen Gott oft verstehen und es ist gut, manches kann man verstehen. Er offenbart sich uns ja auch. Aber wer von uns will dann den roten Reiter, der dann irgendwann kommt, in seiner Funktion erklären können, warum der da so ist, der da so drauf sitzt, warum der eine dies in der Hand hat und der andere das und warum die Schalen hin und her und der Rauch und erklär das mal. Johannes wird aufgefordert zu beschreiben, was er sieht, nicht, dass er es erklären kann, was er verstanden hat. Das verwechseln wir manchmal. Setz dich hin, schreib auf, was du siehst. In so einer Zeit, in der wir sind, in die uns aus den Händen gleitet, müssen wir vielleicht auch nicht verstehen können, warum das alles hier so ist. Aber Jesus anschauen und ihn beschreiben, wie er ist. Und Jesus sagt in der Endzeitrede im Johannes, im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 28, wenn ihr das alles kommen seht, dann, nicht, schließt euch in einem Raum ein und sagt niemandem was, na, steht nicht, nicht, sondern erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Und das ist der gleiche Vorgang. Jesus beschreiben und den Himmel beschreiben ist eigentlich etwas wie Anbetung. Gott beschreiben in seiner Größe ist Anbetung. Wir sollen einander austauschen, was wir bei Jesus sehen und nicht, wie schlecht wir uns fühlen. Oh, fühlst du dich heute auch wieder so schlecht? Ja, fühle mich heute auch wieder so schlecht. Was bete ich denn da an? Wenn ich immer auf meinen Bauchnabel gucke, dann bin ich gekrümmt. Jesus sagt, dann erhebt eure Häupter, endlich schaut in den Himmel und beschreibt, was ihr seht, was ihr mit Jesus erlebt habt. Schaut auf ihn und sagt den anderen Menschen, was ihr bei ihm seht. Auch wenn man nicht versteht, warum seine Haare weiß sind wie Schnee, warum können sie nicht schwarz sein? Müssen alle Himmelmenschen blond sein oder ist das auch zu wenig? Warum kommt aus seinem Mund ein flammendes Schwert raus? Warum könnte das nicht ein Computer sein? Also es gäbe da viele Fragen, die man stellen könnte, aber wir sollen das beschreiben, was wir bei ihm sehen. Ihn anbeten, erhebt eure Häupter, beschreibt nicht eure schlechten Gefühle und tauscht sie miteinander aus, sondern dafür kann man beten natürlich, aber beschreibt Jesus in seiner Herrlichkeit. Macht den Menschen deutlich, dass er alle Dinge in seiner Hand hält, auch wenn die Mechanik, die wir erfinden, uns oft aus den Händen gleitet. Die Uhren, die wir bauen, wir manchmal gar nicht mehr wissen, wie das Zifferblatt da zusammengehört. Was für eine Zeit, ausgehängt, ganz anders, merkwürdig. Eingebettet sind diese Ich-Bin-Worte in die Herrlichkeit Jesu, in die Herrlichkeit Gottes. Ich bin der Erste und der Letzte, Punkt. Danach kommt nichts mehr. Danach bin ich. Das ist ganz wichtig, das ist hilfreich, seinen Blick in den Himmel, auf die Herrlichkeit Jesu zu behalten, nicht zu verlieren, die Augen ausgerichtet zu haben auf ihn. Und uns wird es dann möglicherweise auch so gehen wie Johannes, dass wir alles zunächst einmal richtig formulieren können. Möge es so sein, dass du deinen Glauben richtig formulieren kannst. Aber wenn du dann ihm schaust, wird sich doch noch mal eine Menge verändern. Glaube an Gott heißt nicht, dass wir alles wissen und auch nicht alles erklären können, aber dass wir ihn beschreiben können in seiner Größe und in seiner Herrlichkeit. Und dann kommt das Zeugnis, ich traue ihm zu, so wie ich ihn gesehen habe, dass er alles in seiner Hand hält. Ich traue ihm zu, dass er alles in seiner Hand hält. Denn das, was ich gesehen habe, das ist viel mehr, als was ich verstanden habe, was ich verstehen könnte. Das sind zwei verschiedene Dinge, es wissen und es dann sehen. Und interessant, auch hier in diesem Text wird deutlich in Offenbarung 1, es beginnt beim Opfer Jesu. Das heißt also, diese Predigt ist zwischen Anbetung und Abendmahl eigentlich sehr richtig. Zwischen der Erbetung, erhebt eure Häupter, und dem, dass wir uns auf das Abendmahl, auf das, was Jesus für uns getan hat, er ist gestorben und auferstanden, konzentrieren. Gottesdienst ist zwischen diesen beiden Polen, zwischen Anbetung und Abendmahl, angesiedelt. Und unser Glaube sollte dazwischen angesiedelt sein, nicht, dass wir Gemeinschaft haben und uns schlechten Gefühle miteinander austauschen und unsere Ängste. Hast du heute auch wieder so viel Angst? Ja, ich auch. Das gehört sicher auch mit dazu, na klar. Aber zunächst einmal auf ihn schauen. Paulus schreibt in Philipper 2, Jesus hat all seine Herrlichkeit im Himmel gelassen und ist um unsertwillen Mensch geworden, um deinetwillen Mensch geworden, damit er mich erlösen kann. Damit ich Bürger seines Himmels werden kann. Er ist für dich gekommen. Warum dann trotzdem diese Zeit, in der wir leben, so ausgehängt ist, das wird nicht erklärt. Aber es wird das Ziel, das Bestreben Jesu deutlich, dass er unbedingt möchte, dass du und auch dein Nachbar Bürger des Himmels ist. Das Blut Jesu. Und es entsteht tatsächlich im Himmel und auch auf Erden ein neuer Ehrenname Jesu, Lamm Gottes. Und das ist ja etwas, was die ersten Kapitel der Offenbarung prägt, 4, 5, 6, 7, das Lamm Gottes. Es wird beschrieben, wie es auf dem Thron sitzt und so weiter und so weiter. Ein neuer Ehrentitel Jesu, Lamm Gottes. Menschensohn, das ist im Alten Testament, Sohn Davids, all diese Dinge, jetzt ist Lamm Gottes. Bilder helfen. Bilder helfen zu verstehen, wer Jesus ist. Deswegen beschreibt Johannes auch, wie er Jesus sieht, wie er die Herrlichkeit Gottes sieht und auch empfindet. Eine tosende Brandung. Für einen Juden war das Meer etwas Wackeliges, etwas, was man nicht bändigen kann. Und dann diese Beschreibung, sein Wort ist wie ein tosendes Meer. Gefahr. Und Herrlichkeit. Ein Bild, was ich mitgebracht habe. Eine Krone. Er hat die Herrschaft und er hat das Sagen. Das ist auch Sinn der Offenbarung des Johannes, damit du weißt, was hernach geschehen soll. Und dann schreibe auf, ich werde dir das mal alles erklären. Und es wird ja jemand an seine Seite gestellt, der ihm jetzt die Funktion oder die Situation, das, was er sieht, da so ein wenig erklärt, warum das eine und das andere passiert. Dass Jesus die Dinge in seiner Hand hält, dass er der König ist. Gut, in Deutschland haben wir es nicht mehr so mit dem König. Und doch wird deutlich, was das auch für uns heißt, dass er der Herr ist. Und dass ich mein Leben ihm anvertrauen kann, egal in welcher Zeit ich bin. Und wenn dies jetzt die Endzeit ist, dann ist Jesus das, der Anfang und das Ende. Und wenn die letzten Zeiten kommen, dann ist Jesus derjenige, der kommt. Das gehört zusammen. Ich bin auch das Ende. Und ich habe darüber zu befinden und zu sagen und zu reden und zu richten. Schau und schreibe auf, was du da siehst. Anbetung. Anbetung schafft Glauben, schafft Frieden, schafft Vertrauen, schafft Gelassenheit. Anbetung schafft nicht das Verstehen. Das, was Johannes da zu sehen bekommt, ist nicht das Verstehen, aber Glauben, dass er das kann. Gott kann das wieder zusammensetzen. Es kann ein herrliches Jerusalem aus all dem wieder erstehen. Ich traue ihm das zu. Ich habe es ja gesehen. Wie er das macht, ich weiß es nicht. Zeiten der Anfechtung und Irritation gibt es, natürlich. Manchmal muss man in solchen Zeiten auch handeln, schnell handeln. Manchmal muss man entscheiden, aus dem Bauch heraus entscheiden, weil alte Maßstäbe, gewohnte Maßstäbe, die man kennt, plötzlich nicht mehr greifen, weil es einfach anders ist. Sowas hatten wir noch nie. Aber in Zeiten der Anfechtung sollen wir auf Jesus schauen, auf Christus schauen und ihn beschreiben, ihn anschauen in seiner Herrlichkeit. Nicht unser Selbstmitleid, nicht unsere schlechten Gefühle, nicht unsere Ängste miteinander darstellen, unsere Unsicherheiten, sondern seine Herrlichkeit beschreiben. Erhebt eure Häupter. Also, fürchte dich nicht, das gilt auch für uns. Und Jesus, das Glauben, ihm das Abnehmen, ich komme nicht, um dir Angst zu machen. Ich komme, um Gericht zu halten, ja. Aber auch wenn du mal Alten Testament sich anschaut, gerade auch in dem Psalm, was es heißt, wenn Gott Gericht hält, der fromme Beter bittet Gott darum, komm endlich und halte Gericht, damit es wieder in Ordnung kommt, was durcheinander geraten ist. In vielen Psalmen wird das sehr deutlich. Es ist etwas Heilsames, dass endlich der ordnende Gott wieder kommt und Frieden schenkt bei all dem Durcheinander. Komm endlich her und richte. Für uns ist Gericht vielleicht etwas mit schlechten Gefühlen behaftet. Aber eigentlich kommt derjenige, der diese Dinge sortiert und ordnet und wieder an den Platz zusammenführt, an den sie hingehören. Ich möchte mit uns beten und dann wollen wir das Abendmahl miteinander feiern. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank dafür, dass du diese Ich-Bin-Worte gesagt hast. Ich bin der Hirt und ich bin der Weinstock, ich bin das Leben, ich bin... Herr, und du machst uns deutlich, dass du der Anfang bist und das Ende. Und dass du Alpha und Omega bist, A und O, Anfang und Ende. Und dass du tot warst und dass du der Lebendige bist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Herr Jesus, hab Dank dafür, dass dir diese Zeit nicht aus den Händen gleitet, nicht zerbrochen ist, nicht auseinandergeklickt ist, sondern du hältst all das in deiner Hand. Herr, wir vertrauen dir. Und wir entscheiden uns dafür, dass wir dich in unserem Leben zum König machen, zum König werden lassen. Denn du bist der König, du hast all das in deiner Hand. Herr Jesus, wir ehren dich und wir preisen dich und wir feiern das Abendmahl miteinander, um dich zu verkündigen, bis du wiederkommst. Herr, wir freuen uns auf deine Wiederkunft. Amen.